SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Mai 1864, der Todestag des deutschen Komponisten Giacomo Meyerbeer.
Paris war im Fieber. Seit Jahren war eine neue große Oper von Giacomo Meyerbeer angekündigt. L'Africain, die Afrikanerin, hatte die Fantasie des Publikums, der Presse, sogar der Leute, die nie ins Theater gehen, schon lange erregt. Jetzt, im März 1864, sollen die Proben beginnen. Da kommen die Schwindelanfälle. Der erfolgreichste Komponist der Grand Opera ist von nervöser Konstitution. Vor allem vor Premieren geht es ihm schlecht. Diesmal aber ist es die Krankheit zum Tode.
Auf morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Sollen seine letzten Worte gewesen sein am Abend des 1. Mai. In der Frühe des nächsten Tages, heute vor 160 Jahren, stirbt Giacomo Meyerbeer, ein Star.
Meyerbeer ne plus. Meyerbeer ist nicht mehr.
Ist die große Überschrift der Revue et Gazette Musicale. Und im Moniteur ist über den in Berlin geborenen Komponisten zu lesen:
Meyerbeer ist der Ruhm Frankreichs. Diesem Frankreich, das er so liebte, für das er so viele unsterbliche Werke schrieb, bleibt das Recht, die Verantwortung für sein Denken und Fühlen zu übernehmen.
Was immer das wohl heißen mochte. Am 6. Mai jedenfalls beginnt der wahrscheinlich triumphalste Leichenzug, der je einem Komponisten bereitet wurde. Der Sarg wird zur Gare du Nord geleitet, Militärkapellen spielen Meyerbeer-Musik. Prominenz folgt dem Sarg. Nicht weniger als 6 Redner sprechen große Worte, darunter der kommende Staatspräsident Émile Ollivier.
Möge sowohl der Name Meyerbeers als auch die Erinnerung an unsere Trauer, die sich mit derjenigen verbindet, die wir von jenseits des Rheines empfangen, diesen teuren Bund zwischen 2 Schwesternationen stiften, die nichts mehr trennen soll.
Wir, die Späteren, wissen, dass es nicht so kommen sollte, dass die französisch-deutsche Harmonie nur 6 Jahre danach im Kanonendonner des Krieges enden würde. Und vielleicht war der Leichenzug für einen toten Komponisten, geboren in Berlin, gestorben in Paris, jüdischen Glaubens, die für lange Zeit letzte Beschwörung von deutsch-französischer Freundschaft und selbst schon große Oper.
Um 6 Uhr abends setzt sich der Sonderzug in Bewegung. An vielen Bahnstationen warten in der Nacht und am folgenden Tag die Honoratioren der Städte und die Gesangsvereine, um den Toten durch Darbietungen zu ehren und ihm das Geleit zu geben. Am Abend des folgenden Tages wird Meyerbeer in Berlin in seiner Wohnung Pariser Platz 6 nahe dem Brandenburger Tor aufgebahrt.
So Meyerbeer-Forscher Heinz Becker. Der Oberrabbiner leitet die Totenfeier in Anwesenheit des Hohenzollernprinzen Georg, sogar der Direktor der Pariser Oper war mitgereist. Wie es weiterging, berichtet der Reporter der Signale für die musikalische Welt.
3 Musikchöre mit umflorten Instrumenten begleiteten den Leichenzug zum jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee. Eine unabsehbare Menschenmenge füllte die Straßen. 12 Galawagen, die der König geschickt hatte, folgten dem Zug.
Die preußische Königin Augusta selbst hatte einen Lorbeerkranz auf den Sarg legen lassen. Grandios endete der Lebensweg des Giacomo Meyerbeer, der in einem Planwagen bei Berlin am 5. September 1791 begonnen hatte. Er wird als Jakob Meyerbeer in eine großbürgerliche, wohlhabende jüdische Familie geboren. Später zieht er den 2. Vor- und den Nachnamen zu Meyerbeer zusammen. Die Bildungschancen des jungen Meyer hätten nicht besser sein können. Er wird ausschließlich von Privatlehrern unterrichtet und sein musikalisches, zunächst pianistisches Talent gezielt gefördert. Die Allgemeine Musikalische Zeitung lobt 1801
das vortreffliche Spiel des jungen Bär,
nicht ohne in Klammern festzuhalten,
eines Judenknaben von 9 Jahren, der die schweren Passagen mit einer Fertigkeit bezwingt und einen in solchen Jahren seltenen Vortrag hat.
Die Bemerkung, dass der junge Pianist ein Judenknabe war, durfte nicht fehlen. Auch wenn Meyerbeer materiell und kulturell der obersten Gesellschaftsschicht angehörte, Antisemitismus und die Furcht davor begleiteten ihn Zeit seines Lebens. 1839 schreibt er in bestürzender Offenheit an den deutsch-jüdischen Dichter Heinrich Heine:
99 Hunderteile der Leserschaft sind Judenhasser und werden stets Judenhass gutieren, wenn er nur ein wenig geschickt administriert wird. Was ist zu tun? Keine Salbe, nicht einmal das Bad der Taufe kann das Stückchen Vorhaut wieder wachsen lassen, das man uns am 8. Tage unseres Lebens raubte. Und wer nicht am 9. Tage an der Operation verblutet, dem blutet sie das ganze Leben lang nach.
Der junge Meyerbeer reüssiert als Pianist, zielt aber früh auf eine Karriere als Komponist für die Oper. Er bekommt prominente Lehrer, erzielt erste Erfolge in Deutschland, sieht sich in Paris und London um. Aber wie man für Stimmen schreibt, das lernt man in Italien. Anfang 1816 zieht er für 8 Jahre ins gelobte Land des Kunstgesangs. In Padua, Turin und Mailand kann er seine ersten Opern platzieren. Der 7. März 1827 ist der Tag des Durchbruchs, als er am Teatro La Fenice in Venedig mit Il Crociato in Egitto einen Sensationserfolg erzielt. Eine noch den Konventionen der alten Seria-Oper verpflichtete Kreuzfahrergeschichte, aber mit hochvirtuosen Aufgaben für Sängerstars und faszinierend originellen Klangfarben. Il Crociato markiert den Höhepunkt von Meyerbeers italienischer Phase, zugleich aber die bewusste Wende zur französischen Oper. Und Meyerbeer, der seinen Vornamen zu Giacomo italienisierte, der weder sein Judentum noch seine deutsche Herkunft je verleugnete, wird, in Paris wo sonst, ein französischer Komponist. Er heiratet seine Cousine Minna, und er findet seinen wichtigsten Mitarbeiter, den Dramatiker und Theaterprofi Eugène Scribe. Zusammen mit Scribe erfindet er das Genre der Grande Opera neu, Blockbuster des Musiktheaters, meist historische Stoffe in 5 Akten. Die Grande Opera war das Lieblingsspielzeug des metropolitanen Geldbürgertums, Cinemascope-Unterhaltung mit Repräsentationsfunktion und Kunstanspruch. Und Meyerbeer und Scribe wurden ihre Meister. Mit dem Teufelspakt-Schocker Robert le Diable, Robert der Teufel, beginnt 1831 die Reihe der 4 Meisterwerke, die in den kommenden 30 Jahren Meyerbeers Ruhm in Paris und international begründeten. Heißt, auf eine neue Grande Opera der Marke Meyerbeer-Scribe musste gewartet werden. 5 Jahre dauert es, bis nach Robert le Diable endlich Die Hugenotten herauskommen, ein grandioses Historical um die blutige Bartholomäusnacht 1572, dem Massenmord an französischen Protestanten. Und Meyerbeer platziert mitten in die farbenreichen musikalischen Tableaus um Liebe, Politik, Verrat mit genialem Wirkungsinstinkt den Lutherchoral »Ein feste Burg« als Kriegshymne der protestantischen Hugenotten. Ein Bachchoral als große Oper? In Deutschland schäumt der Kollege und Kritiker Robert Schumann über den Frevel. Und der junge Richard Wagner, der Paris erobern möchte, nutzt Meyerbeers Großzügigkeit schamlos aus, dankt untertänigst für Geld und Protektion.
Gott mache ihnen jeden Tag ihres schönen Lebens zur Freude und trübe ihr Auge nie mit Kummer. Dies das aufrichtigste Gebet ihres alleraufrichtigsten Schülers und Dieners, Richard Wagner.
Nur um ihn später zur Zielscheibe seiner Polemik gegen den herrschenden Operngeschmack zu machen und ihn in seiner antisemitischen Schmähschrift gegen
das Judentum in der Musik
als Protagonisten einer korrumpierten Kunst zu diffamieren. Das Gift wirkt, wenn auch einstweilen langsam. Bis zum Ende des Jahrhunderts werden Les Huguenots, die Hugenotten, allein in der Pariser Oper 1000-mal gespielt. Meyerbeer ist auf der Höhe, mit Orden und Titeln reichlich dekoriert, eine Autorität. Dazu ein bekannter Wohltäter und Stifter, der seinen ererbten wie erworbenen Reichtum großzügig einzusetzen versteht. Ein großer Europäer und Kosmopolit. Noch einmal 13 Jahre braucht es, bis Meyerbeer mit Le Prophet, der Prophet, noch einmal alle Rekorde bricht. Ein hellsichtiges Lehrstück um religiösen Fanatismus und die Manipulation von Massen, am Beispiel des falschen Propheten Jan van Leyden und der Gewaltherrschaft der Täufer in Münster. In Der Prophet zieht Meyerbeer alle Register seiner musikdramatischen Superorgel und macht einmal mehr Sensation. Und doch schenkt ihm der Erfolg keine Ruhe. In die Musikgeschichte geht Meyerbeer ein als das ängstliche Genie. Hochnervös, ja krank vor jeder Premiere, auf alles bedacht, jedes Detail auf der Bühne, aber auch um das Wohlwollen von Presse und Publikum besorgt. Am 8. Dezember 1863, wenige Monate vor seinem Tod, trägt Giacomo Meyerbeer in sein Tagebuch als tägliches Gebet die Bitte ein, der allmächtige Gott
erhalte die 5 französischen Opern, die ich komponiert habe, auf dem Repertoire aller Theater der Welt, während meines ganzen Lebens und ein halbes Jahrhundert hindurch nach meinem Tode.
Bloß 50 Jahre nach Rom. Er verlangte nicht nach der Ewigkeit. Und Meyerbeers Bitte wurde erstaunlich genau erhört. Ziemlich genau ein halbes Jahrhundert nach Meyerbeers Tod dauerte der Nachhall seiner Grand Opera. Es fehlte das Geld, es fehlten die Stimmen und für die beginnende Moderne war Meyerbeers Oper ein Auslaufmodell. Und dann kam der neue Antisemitismus. Am 28. April 1865, nach mehr als 20-jähriger Entstehungszeit, erlebte L'Africain ihre späte Premiere. Am Ende haucht Selika, die ihrer Liebe nobel entsagende Afrikanerin, ihr Leben unter dem giftigen Duft des Manzanilla-Baums aus. An den Rand von Scribes Textentwurf hatte Meyerbeer an dieser Stelle notiert:
Très bien.
Die Uraufführung der Afrikanerin gerät zur Huldigung an einen toten Meister. Nach dem Applaus hebt sich noch einmal der Vorhang. Auf der Bühne steht eine blumenumkränzte Büste Meyerbeers. Er war der Meister der Musik seiner Zeit. Die Zukunftsmusik eines Richard Wagner war an diesem Abend noch ein ferner Klang.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an den am 2. Mai 1864 gestorbenen deutschen Komponisten Giacomo Meyerbeer. Zeitzeichen morgen über Honeckers Äußerung zum Schusswaffengebrauch an der Grenze der DDR.